Ich möchte, dass wir jetzt kurz gemeinsam innehalten, dass wir gemeinsam zum Herrn flehen, dass wir das empfangen können, was er jetzt hat. Das gilt eigentlich nicht, weil diese Predigt vielleicht anders ist wie andere, aber wir sollten überhaupt, wenn wir das Wort Gottes hören, um Gnade flehen für uns, dass es an uns nicht vorübergeht. Und ich möchte in diesen paar Minuten oder dieser Minute jetzt einfach für mich beten, dass ich es ohne Verwässerung, ohne Schwächung vermitteln darf. Amen. Ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, was etwas geheimnisvoll ist. Nicht, weil es vielleicht vordergründig geheimnisvoll klingt, aber weil man die tiefen Dimensionen verpassen könnte. Ich jedenfalls habe viele, viele Jahre meines Christseins von dem keine Ahnung gehabt. Ich möchte über das Thema sprechen, Offenbarung und die übernatürliche Veränderung unseres Seins durch Gottes Gnade. Und es läuft über Offenbarung durch eine übernatürliche Zuteilung oder Erteilung des Wesens und des Seins Gottes in unser Sein hinein. Das ging jetzt fast ein bisschen philosophisch, aber ich möchte es ein bisschen deutlicher machen. Es gibt eigentlich bloß drei Stellen, die mir jetzt so zu dem Thema wichtig geworden sind. Die eine Stelle ist die bekannte Stelle in Matthäus 16, wo Petrus das sogenannte Messias-Bekenntnis ausspricht, wo Jesus seine Jünger fragt, ich will jetzt also nicht in Details gehen, aber diese entscheidende Stelle nennen. Wer sagt ihr, dass er Sohn des Menschen sei? Und sie sagen alles Mögliche und dann sagt Petrus, du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es kommt der Satz, auf den es mir ankommt, Matthäus 16, Vers 17, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, zu beglückwünschen bist du, Simon, Sohn von Jonas. Denn Fleisch und Blut haben das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Es gibt eine weitere Stelle, die von Offenbarung spricht, und zwar als die Jünger zurückkehren, die 70 in Lukas Kapitel 10, Vers 21, und sie erleben Wundertaten, sie erleben ungeheuerliche Vollmacht. Und Jesus sagt aber, passt auf, dass euch das Wesentliche hier nicht entgeht. Es geht nicht drum, und darauf braucht euch nicht freuen, dass euch die bösen Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln geschrieben sind. Und jetzt kommt wieder der Satz. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Eines der stärksten Freudenbekundungen von unserem Herrn Jesus in der ganzen Schrift. Er jubelte, er flippte fast aus. Das ist ein ganz starkes Wort. Er war fast ekstatisch vor Freude. Also er explodiert fast vor Freude. Er jubelte im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Und die dritte Stelle findet sich, diesem geheimnisvollen Thema, findet sich im Epheserbrief, Kapitel 1, in diesem wunderbaren Gebet von dem Apostel Paulus. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und worum betet Paulus? Er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Worin besteht dieser Geist? Er erläutert es näher jetzt. Er besteht in der Erkenntnis seiner selbst. Wir erkennen das Wesen Gottes. Offenbarung ist Enthüllung und Erkenntnis seiner selbst. Nicht etwas über Gott, nicht Wissen, nicht Kenntnis, sondern eine ganz intime, tiefe, existenzielle es Erfassen von Gott selbst. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Was muss Gott dazu tun? Er erleuchte, er erhelle, wo es dunkel ist, wo es trüb ist. Er erleuchte die Augen, nicht die natürlichen physischen Augen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Damit ihr wisst, man könnte auch übersetzen, damit ihr erkennt, das ist sogar besser, da wisst ihr beim Kopfwissen, darum geht es hier nicht, damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überdrüber, die überragende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er übertrumpft sich und übertrifft sich geradezu mit Superlativen. Die Wirksamkeit, die überaus starke Wirkung der Kraft seiner Stärke. Ja. Also es geht hier um eine immense Kraft, um ein immenses, eine immense Energie, um eine immense Power. Ja. Und die ist aber nur zugänglich durch Offenbarung und sie ist nur erfassbar mit unserem Herzen. Und das macht es ein bisschen geheimnisvoll. Ich bin jetzt schon viele Jahre gläubig, aber ich bin eigentlich, wie viele Christen, denke ich mal, und viele meiner Kollegen und Mitstudenten und so, davon ausgegangen, dass eigentlich im Großen und Ganzen man über den Herrn lernt, so wie er über andere Dinge auch lernt. Nämlich, indem man über eine Sache liest, zum Beispiel die Bibel liest oder ein christliches Buch liest, sich den Inhalt aneignet in seinem Denken und Verstand durch Intelligenz, durch Konzentration. Natürlich immer kurz vorm Schlafen gehen, ein paar Seiten im christlichen Buch liest und es am nächsten Tag vergessen, davon rede ich nicht. Ich rede konzentriertes Studium der Schrift und konzentriertes Lesen von christlichen Büchern, dass man danach auch darüber sprechen oder lehren kann und den Inhalt sich wirklich angeeignet hat, wie man sich auch wissenschaftliche Dinge aneignet, wie man sich Grammatik im Englischen aneignet. Wo man das zergliedert mit seinem Intellekt, kognitiv erfasst, mit seinem Denkvermögen und so weiter. Und das sind wir gewohnt, so sind wir zu lernen gewohnt, zu denken gewohnt, so sind wir gewohnt, mit der Welt denkerisch umzugehen. Tag für Tag, so treffen wir Entscheidungen. Und ganz unausgesprochen bin ich davon ausgegangen, dass man über den Herrn auch so lernt und den Herrn so kennenlernt letztlich. Natürlich durch Gebet macht man auch so ein bisschen ekstatische Erfahrungen, dass man außer sich ist, wo man beglückt ist, wo man auf einmal Tränen kriegt oder eine Ganserl haut oder irgendwie, daher geht dir auf eine und so. Das ist klar, schon. Aber prinzipiell habe ich gedacht, man lernt den Herrn so kennen, indem man über ihn gute Bücher liest, indem man die Predigt gut zuhört vom Verstand her und so weiter. Oder auch so predigt, so lehrt. Ich habe letztlich auch zunächst gedacht, ich lehre so, wie wenn ich über eine andere Materie lehre, über Englisch oder über Mathematik oder irgendwas. Oder als Hebräisch-Tutor irgendwo habe ich versucht, Hebräisch-Kenntnisse zu vermitteln oder Griechisch-Kenntnisse zu vermitteln und so. Da habe ich versucht, eigentlich diese Materie, geistliche Dinge, geistliche Wahrheiten rüberzubringen. Und mir ist eigentlich erst in den letzten Wochen und Monaten stärker gedämmert als vorher, dass es so nicht läuft. Eigentlich schon vorher, schon vor vielen Jahren, schon vor 10 Jahren war mir klar, dass ich eigentlich bei allem, was ich an Wissen und Erkenntnis von Herrn angeeignet habe, dass ich in vielem erst an die Oberfläche kratze. Aber in letzter Zeit ist mir eigentlich das deutlicher bewusst geworden, dass es Bibellesen und Bibellesen gibt. Oder Lernen und Lernen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich will es mal deutlicher erklären. Viele Christen besuchen ein Seminar nach dem anderen, lesen ein Buch nach dem anderen und haben viele Dinge erfasst. Gerade auch im Theologiestudium beschäftigt man sich auch mit ethischen Fragen. Man liest dann gute Dinge, gute Bücher. Man liest Gedanken zum Beispiel von Bonhoeffer und so, der wirklich sehr weit war, auch charakterlich sehr weit war. Und man stimmt dem zu. Man stimmt dem zu, dass Demut gut ist. Man stimmt dem zu, dass verschiedene Dinge gut sind in der Nachfolge, dass man die Welt nicht liebt, dass man nicht sich, wie soll ich sagen, Als Beispiel. Man stimmt dem zu, dass Nächstenliebe oder Vertrauen gut ist, ja? Und man bejaht das, man bejaht diese Tugenden, man bejaht das, was an Lehre in der Schrift steht. Und das ist auch gar nicht verkehrt, das muss man erstmal bejahen und dem zustimmen. Aber der Irrtum ist, dass ich, indem ich das lese und mich darüber freue und es bejahe, denke und darüber Bescheid weiß, dass ich denke, ich hätte es. Das heißt, indem ich denke, ich weiß, was Demut ist und ich habe verstanden, was Demut ist, was man eigentlich vom Denken her verstehen kann, und ich will demütig sein, dass man denkt, ich bin auch, also dass man auch dadurch demütig ist. Man ist es nämlich dadurch nicht. Und jetzt sage ich es noch schlimmer. Nicht dadurch, dass du sagst, du glaubst an die Auferstehung, glaubst du dran. Jetzt wird's wirklich, hoppala. Ich weiß nicht, wer von uns allen wirklich an die Auferstehung glaubt. Soll ich das sagen, was der Beweis wäre? Der Beweis wäre wirklich, wenn jetzt ein Exekutionskommando reinkomme und sagt, wer glaubt hier an die Auferstehung? Wer wirklich zutiefst glaubt, dass es nachher weitergeht, der sagt, ich stelle mich an die Wand und erschieße mich jetzt. Hat mit Mut nicht so viel zu tun, wie mit dem, dass ich total überzeugt bin, dass das Leben nicht zählt als letztes. Aber es gibt viele Christen, die sich da nicht so sicher sind. Die zwar vom Bekenntnis her sagen würden, ich glaube an die Auferstehung, aber wenn es hart auf hart kommt, wollen wir sich doch die Rosinen, sie leben so, als ob dieses Leben doch zählt. Wenn ihr wisst, diese ganze Welt ist deswegen so hektisch und so versucht, alles mitzunehmen von diesem Leben. Hat keine Zeit, weil sie so lebt, als ob alles reingepackt werden muss, bei nach dem Leben ist vorbei. Darum Forever Young, darum Anti-Aging-Creams, darum dies und jenes und Facelifting und Silikonbrust und was weiß ich was. Darum dieses Leben festhalten. Und viele Christen mischen kräftig mit. Und nicht, weil sie sich halt da irgendwo was einladen lassen, sondern weil tief drinnen sie mehr das glauben, was die Welt sagt, als was der Herr sagt. Denn der Beweis, was wir glauben, ist nicht, was wir sagen, dass wir glauben, oder was wir denken, dass wir glauben. Der Beweis dessen, was wir glauben, ist einzig und allein, was wir leben. Einzig und allein, was wir tun, und jetzt geht es hier nicht um Werksgerechtigkeit, als ob wir irgendwie was beweisen müssten. Nein, ganz anders. Der Glaube ohne Werk ist tot, weil alles, was in uns ist, drückt sich aus. Wenn ich meine Frau liebe, wird sie es irgendwo spüren. Ich kann es gar nicht verhindern, wenn ich sie liebe, dass sie spüren wird, weil es muss raus. Ich möchte es mal anders ausdrücken. Was in uns ist, muss sich ausdrücken. Alles, was in uns ist, drückt sich aus. Eine Frau, die den männlichen Samen empfangen hat, kann es nicht verhindern, dass sich das ausdrückt. Dass sich die Frucht dieses Samens manifestiert. Sie kann nicht so tun, wenn sie schwanger ist, ich halte es irgendwie zurück. Nein, sie hat den Samen empfangen. Es ist zu einer Befruchtung gekommen und es wird sich manifestieren. Genauso ist es mit unserem Glauben. Der Glaube ist ein Same. Und wenn wir ihn empfangen haben, wie eine Frau einen Samen empfängt, so ist es unmöglich. Es ist nicht zu verhindern, dass das, was wir empfangen haben, sich manifestiert. Und die Frage ist, was hast du empfangen? Was habe ich empfangen? Haben wir den Samen der Welt empfangen oder den Samen des Wortes Gottes empfangen? Und nicht, weil du sagst oder denkst, dass du den Samen des Wortes Gottes empfangen hast, hast du ihn empfangen, sondern indem es rauskommt. Nichts kann verborgen bleiben. Die Realität kannst du gar nicht unterdrücken. Und darum letztlich zählt nicht, was du sagst und auch nicht, was du denkst. Es zählt nur das, was du bist und letztlich, was du tust. Denn an einem Tun offenbart sich dein Sein. In der Bibel zum Beispiel, im Alten Testament, wird Charakter niemals als Zustandsbeschreibung beschrieben. Es wird nie gesagt, dieser Mann war ein geiziger Mann im Alten Testament, sondern der Mann wird beschrieben, wie er geizig ist. Der Charakter, die Gehässigkeit wird beschrieben durch die Handlung. Warum? Die Handlung lässt zurückschließen auf unser Sein. Neulich, also manchmal, zum Beispiel am Telefonieren, oder ist mir so gewesen, dass meine Frau mir gesagt hat, irgendwie, du bist ja ganz schön so oder so. Und ich bin erschrocken. weil ich dachte, ich wäre ganz anders. Ja? Und ich wollte mich eigentlich verteidigen und sagen, wie ich es gemeint habe, aber dann habe ich irgendwann mal innegehalten und gedacht, hoppala, wenn ich es so gemeint habe, warum kam es nicht so an? Das ist doch die Frage. Wenn es ein Missverständnis gibt, natürlich gibt es wirklich mal Missverständnisse, die auch im anderen liegen, aber ich muss mich doch auch mal fragen, hoppala, wenn ich es nicht so gemeint habe, warum kam es dann aber so an? Könnte es sein, und mit dieser Erkenntnis bin ich auch mich selber hinterfragt, könnte es sein, dass ich dachte, ich wäre in diesem Punkt so, aber ich bin es gar nicht. Prüft euch, heißt es im 1. oder 2. Korinther 13, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch, ob das wirklich so ist, ob ihr wirklich solche Christen seid, wie ihr denkt, dass ihr seid. Prüft euch mal, heißt es im Wort Gottes. Und jetzt merkt ihr vielleicht die Richtung, in die dieses Thema geht, der Offenbarung. Du kannst Schriftstellen zitieren, so viel du willst. Das ist auch der große Irrtum der sogenannten Glaubensbewegung. Sie haben das Wort Gottes proklamiert und haben gedacht, sie könnten sich damit aneignen. Blödsinn. Wenn du hast es, dann wird es sich offenbaren und manifestieren in deiner Vollmacht. Und du hast es nicht. Dann kannst du brüllen, gebieten, Staub aufwirbeln wie ein Blöder, du wirst eine Witzfigur abgeben. Und du legst dem Charakter die Hand auf und du hast empfangen diese Offenbarung, diese Kraft der Heilung, und du wirst das vollbringen, weil du die Kraft hast, und der Mensch wird geheilt werden, weil was du in dir hast, kannst du manifestieren. Darum gibt es Menschen, die Gabe der Heilung haben, und sie können es manifestieren, weil sie es empfangen haben. Es gibt andere, die eiern darum, und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Und das ist Trial and Error. Und öfter Error als Trial. Ich möchte also niemandem irgendwie ein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte euch sagen, wo ich glaube, wo der Hase läuft. Was den Unterschied macht, und da fängt es erstmal an, wie wir Bibel lesen. Wir können so oder so Bibel lesen. Ich habe oft genug die Bibel gelesen, hat mir nichts gesagt. Es war eigentlich mehr so informativ, so wie Zeitung lesen. Und ich habe es vergessen, es ist ja nicht reingegangen. Ja? Ich habe früher immer gebetet, Herr, hilf mir, Heiliger Geist, dass ich die Bibel verstehe. Heute begreife ich eigentlich, dass es gar nicht darum geht, dass ich die Bibel verstehe. Hilf mir, dass ich die Bibel empfange, möchte ich heute beten. Ein Unterschied. Wenn ich es verstehe, aber nicht empfange, was nützt mir das? Was nützt mir das, dass ich verstehe, dass der Herr sagt, ihr werdet meine Werke tun? Was nützt mir das, dass er sagt, ihr werdet die Kranken heilen? Verstehen durchs. Aber ich muss es empfangen. Versteht ihr, wie ich früher gebetet habe? Ich habe immer gebetet, vom Bibellesen auch mit dem Hauskreis. Herr, hilf mir, dass ich dein Wort verstehe. Es nützt, es ist typisch aufgeklärtes, humanistisches, menschlich geprägtes Denken. Wir denken, wenn wir es verstanden haben, haben wir es erfasst und haben uns was angeeignet. Irrtum. Selig die nicht sehen und doch glauben. Ich glaube, es geht gar nicht darum. Ich glaube letztlich wirklich zu dürfen, andere haben überhaupt nicht verstanden, was da abging. Sie haben es einfach genommen und haben es weitergegeben. Und ich glaube, mit unserem Tick, mit unserer Versessenheit darauf, alles verstehen zu müssen, verlieren wir es geradezu. Ganz nach dem Motto, wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, seine Verkenntnis für Torheit achtet, der wird es ganz wie ein Kind nehmen. Einfach nehmen. Und ich glaube, wir müssen anders empfangen als bisher. Wir müssen anders nehmen. Wir müssen anders essen. Wir müssen anders erfassen. Ganz anders als in der ganzen westlichen Kultur üblich. Das Buch ist nicht geschrieben. Mir kommt manchmal vor, das ist wie die Bedienungsanleitung zu einem Auto, das irgendwo archäologisch noch gefunden werden muss. Ja? Das irgendwo vergraben ist vor 2000 Jahren. Und wir haben diesen, wie hat Lessing gesagt, diesen scheußlichen Graben der Geschichte oder so ähnlich nannte er das. Ja? Dieser schreckliche Graben der Geschichte, der uns von diesen Ereignissen trennt. Und der ist wirklich schrecklich. Aber nicht nur ein Graben der Geschichte ist es. Es ist ein Graben des Herzens. Es ist ein Graben des Hungers unserer Seele. Mir kommt manchmal vor, wenn ich die Apostel da lese. Die waren anders drauf wie wir. Die haben das wirklich geglaubt, aber anders als wir es geglaubt haben. Augustinus sagte, Glauben ist Denken mit Zustimmung. Ja, von dem haben wir es her. Ich glaube, da war er schon auf dem Holzweg ein bisschen. Die ganze Theologie, man kann den ganzen Tag Bücher lesen, man kann sich so viel Wissen aneignen, man kann zu Hause sein in all diesen Denksystemen. Aber was hast du erfahren, was hast du verstanden damit, was nützt dir das? Du hast nichts davon dir angeeignet. Dein Herz ist immer noch genauso klein. Darum geht es mit dieser Botschaft. Ist euch annähernd klar, worüber ich reden will, oder ist es ganz spanisch hier? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte nicht mehr so sehr verstehen. Ich möchte empfangen. Und nicht Erkenntnis empfangen, ich möchte den Herrn empfangen. Den Unterschied macht, dass du die Bibel liest, einem neuen, ungeahnten Hunger, einer neuen, ungeahnten Sehnsucht. Wenn du anfängst, dich wieder richtig dumm zu stellen und sagst, im Grunde genommen lese ich sie, wenn ich es noch nie gelesen hätte. Das ganze Evangelium. Weil das, was ich eigentlich bisher gehört habe, behindert mich oft, beschwert mich oft, reglementiert oft meine Nachfolge. Ich muss mir ganz anfangen, wie wenn ich nichts gehört hätte, nichts gewusst hätte. Ich muss mit leeren Händen vor den Herrn kommen. Erstmal das ganze Wissen, den ganzen Ballast ablegen und fallen lassen. Und wie ein Bettler, wie ein Bedürftiger vor den Herrn kommen und sagen, Herr, ich komme zu dir wie ein Kind. Herr Sokrates hat nicht so schlecht das gesagt mit seinem berühmten Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Der war nicht so dumm. Eines der größten Hindernisse von uns Christen, geistlich zu wachsen, ist, dass wir denken, wir hätten es. Wisst ihr was? Darf ich euch was sagen? Ich hoffe, ich trete euch nicht auf die Füße. Mit Verlaub, wir haben es nicht. Wir haben es noch nicht. Wir haben ihn, Gott sei Dank. Aber das, was den großen Unterschied machte, das haben wir noch nicht. Aber ich möchte es haben. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir es haben. Und ich glaube, manche auch immer mehr eigentlich Christen brechen durch und die haben es dann auch. Den Unterschied macht, dass du diese Schriftstellen liest und zwar gar nicht so viel vielleicht liest, aber dass du sie liest und sie wirklich isst in deinem Geist, wirklich verdaust, wirklich über ihnen brütest, wirklich sie nimmst, wirklich eigentlich dich darauf konzentrierst, diese Wahrheit mit deinem inneren Menschen, mit deinem Herzen zu schnappen, zu ergreifen. Und vielleicht dann, nachdem du wir müssen eigentlich die Langsamkeit des Schriftlesens neu entdecken. Ja? Wir müssen, wie langsam kann man die Schrift lesen? Nicht im Verstand. Wie langsam können wir sie im Geist lesen? Jesus ist aller Herr. Wie können wir diese Wahrheit im Geist nehmen, dass er aller Herr ist? Wir haben all diese Wahrheiten längst im Kopf, aber das nützt uns nichts. Im Kopf, wir sollen auch irgendwie vergessen, aber da ist eine Sperre drin. Wir müssen diese Aussagen, wir sind Erben aller göttlichen Verheißung, wir müssen diese Aussage im Geist nehmen. Wir müssen sie nehmen, wenn es eine halbe Stunde dauert. Wir müssen diese Aussage nehmen und Gott anflehen, er möge sie uns geben. Diese Aussage, dass er den Erz hier taufe weg hat von allen Toten und Schritt für Schritt, Vers für Vers. Wir müssen empfangen lernen. Dass du diese Aussage beziehst auf dich, sie gilt mir. Im Glauben, das gilt mir und das gilt dem Christus in mir. Nicht irgendwie allgemein Jesus Christus aller Herr, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern das gilt dem Jesus Christus, der hier und jetzt und heute in mir lebt und regiert. Der ist aller Herr. Wir haben so viele Allgemeinaussagen, stimmt, glaube ich. Irgendwann, so ähnlich wie Maria, ich bin die Auferstehung des Lebens, glaubst du das? Ja, ich glaube, dass die Toten am jüngsten Tag auferstehen, darum geht es nicht. Heute ist der Tag, an dem ich in einer tieferen Weise glaube, dass der auferstandene Herr in mir wohnt. Dass es der auferstandene Herr ist, der in mir wohnt. Nicht irgendein Herr. Der Geist des höchsten Gottes, er ist uns gegeben. Und wenn wir unser Leben hingeben, wenn unser Leben demütig vor dem Herrn liegt, gibt es keine Begrenzung, kein Limit für das, was Gott mit dir und deinem Leben tun kann. Du kannst und du sollst und du wirst die Werke Jesu tun. Dieses Buch Licht, Licht, Licht hat zum Teil am Anfang diese Sache versucht zu beschreiben und da möchte ich euch ein paar Zeilen vorlesen, um das noch ein bisschen zu vertiefen. Viele Menschen denken nie daran, ihre eigene Frucht zu untersuchen, obwohl die Bibel sagt, dass wir uns prüfen sollen, ob wir im Glauben sind. David schrie, prüfe mein Herz, ob etwas in mir ist, das dir widerstrebt. Besitzt du, was du bekennst? Ich sehe Menschen Dinge bekennen, die sie nicht besitzen. Sie sagen, das sei Glaube, die Substanz von Dingen, die man hofft, der Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe nicht viel von dem Beweis oder der Substanz dieser Art von Bekenntnis gesehen. Wo ist deine Substanz? Wo ist dein Beweis? Wenn sie nicht da sind, ist es kein echter Glaube. Schockierend. Radikal, aber es ist wohl so. Er beginnt mit Substanz, dann folgen Beweise. Schließlich siehst du etwas. Eine Menge Leute bekennen, aber das ist keine Substanz in ihrem Bekenntnis. Das sind keine Beweise und keine Frucht. Es dauert nicht ewig, bis Gott etwas hervorgebracht hat. Wie lange hast du etwas bekannt? Wenn du es wirklich von Herzen geglaubt hättest, als du anfingst, es zu bekennen, hättest du sofort einige Substanz in dir gehabt. Wenn ich Menschen überall auf der Welt frage, ob Gott direkt zu ihrem Geist reden kann, sagen die meisten, ich weiß nicht, ich denke schon. Ja, das glaube ich. Spricht Gott zu dir? Nun, nein. Sie glauben mit ihrem Verstand. Aber es gibt keinen Beweis, dass sie mit dem Herzen glauben. Kann Gott zu dir reden? Wo ist dann der Beweis für deinen Glauben? Kannst du etwas von Herzen glauben, ohne dass es irgendwelche Beweise gibt? Nein. Du kannst nichts glauben, das keine Beweise hervorbringt. Du magst es nicht in der ganzen Fülle besitzen, aber man wird an deinem Handeln erkennen können, dass du glaubst. Wenn ich dir sagen würde, dass Gott gerade zu meinem Geist geredet hat, dass in 30 Sekunden ein Erdbeben das Haus treffen und es einstürzen wird, mögen einige von euch sagen, dass sie glauben, dass ich von Gott gehört habe. Aber wenn du sitzen bleibst, ist das ein Beweis dafür, dass du lügst. Wenn du geglaubt hättest, wärst du zur Tür gerannt. Ich wäre in der Lage daran, wer das Gebäude verlassen hat, zu sehen, wer geglaubt hat. Der Glaube wird dich zu Taten bewegen, weil das, was du glaubst, dein Herz regiert. Ich musste mich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ich nicht mehr glaubte, als was ich tat. Das war schwer einzusehen. Ich dachte, ich glaubte alle möglichen Dinge, die ich nicht tat. Ich frage mich angesichts dessen, ob ich wirklich glaube, dass die Menschen da draußen zur Hölle gehen. Und ich frage mich, ob du es glaubst, im Sinne dessen, was die Bibel glauben nennt. Denn wenn wir es wirklich glauben, wären wir anders drauf. Und es mag sein, dass auch in der Vergangenheit, wo ich mehr und brennender evangelisiert habe, dass ich es da auch anders geglaubt habe. Weil ich gar nicht anders konnte. Es musste sich manifestieren. Dieser Glaube musste raus. Aber wenn es mich kalt lassen kann, dann glaube ich verschiedene andere Dinge. Ich denke vielleicht, dass ich es glaube. Ich glaube vielleicht, weil ich mit Zustimmung denke. Aber ich glaube nicht in dem Sinn, dass ich es als Offenbarung empfangen habe, dass die Leute verloren gehen. Und verschiedene andere Dinge auch. Ich müsste also anfangen, dass ich die grundsätzlichen Glaubenswahrheiten neu durchbuchstabiere und mich einzeln frage, glaube ich es? Nicht glaube ich es hier, sondern habe ich es empfangen, sodass es arbeitet, pulsiert in mir. Und vielleicht deswegen können manche sagen, erlöst, dann müssten wir die Christen aussehen, weil sie es zutiefst nicht wirklich glauben. Wir haben uns täuschen lassen. Also denken, Glauben heißt denken. Glaube ist unendlich viel mehr als Denken. Wer nicht glaubt, so wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden, nicht vielleicht, womöglicherweise, es werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Er sagt dann noch weiter, hörst du, was ich sage? Auf jedem Gebiet deines Lebens, was ist deine Frucht? Was sind deine Beweise, dass du glaubst, was Gott sagt? Entweder tust du es oder die Vorbereitungen dafür finden in dir statt. Wisst ihr, Glaube ist niemals statisch. Im Glauben gibt es ähnlich wie im Leben keinen Stillstand. Es ist entweder, dass der Glaube wächst und sich aufbaut, oder es ist so, dass der Glaube zurückschrumpft. Es ist nicht so, dass der Glaube irgendwo stehen bleibt und du denkst, na, jetzt muss ich halt ein Jahr warten und dann habe ich mehr Glauben. Nein, wenn der Glaube stehen bleibt, dann ist was ganz schön faul. Es setzt sich in Bewegung, sobald du es glaubst. Vielleicht hast du es noch nicht, aber du hast die Substanz in dir. Was ist die Substanz? Die Substanz ist der Heilige Geist, der in dir zu arbeiten beginnt. Sobald du wirklich glaubst, Gott wird etwas bauen, fängt die Arbeit an. Es ist sehr wichtig, dass wir mit uns selbst ehrlich werden und einsehen, dass wir nicht in größerem Maße glauben, als wir handeln. Ich rede nicht über meine Anstrengungen, etwas zu tun, sondern dass Gott die Initiative ergreift und es souverän zustande bringt. Wenn das nicht greifbar in dir stattfindet, dann hast du keinen Glauben dafür. Sobald du von Herzen glaubst, wird Gott sofort handeln, in dir und durch dich. Darum hast du die Substanz vom Augenblick an, da du wirklich glaubst. Du hast keinen verwässerten Glauben empfangen. Der Glaube, der mit dem Wort Gottes kommt, wenn ich es höre, ist der gleiche Glaube, der zu dir kommt. Das Maß, das Gott mir gab, ist das gleiche Maß, das Gott dir gab. Der Heilige Geist, den du empfangen hast, ist derselbe, den Paulus hatte. Erkennst du, was ich meine? Der einzige Unterschied liegt darin, bis zu welchem Grad dieses Maßes wir glauben. Gnade dafür wäre da. Ich glaube, ich habe genug Glauben und Kraft des Heiligen Geistes, um zu tun, was Gott mir aufträgt. Ich glaube von meinem ganzen Herzen, dass ich gewinne. Und ich kann die Beweise und die Frucht vorzeigen, die es bestätigen. Es ist nur einfacher Glaube. Wenn du ihn in einem Bereich anwenden kannst, kannst du ihn auch in anderen Bereichen verwenden. Wir müssen auf die Ebene des Glaubens kommen. Und dieser Glaube wird empfangen. Der wird nicht durch Lesen, durch Erkenntnis angeeignet im bisherigen Sinn. Ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich auch das, was bei unserer Bekehrung passiert ist. Ich glaube, das hat er auch nochmal kurz beschrieben von der beschreibst du auch nochmal. Was wurde durch das Blut vollbracht? Es hat mir einen frischen Start gegeben. Es machte mich rein und weiß wie Schnee. Es machte mich zum Kind Gottes und zum Miterben Jesu Christi. Es gab mir die Kraft, ein Sohn Gottes zu werden. Es gab mir Zutritt zu den Reichtümern des Himmels für alles, was ich benötige. Es machte mich zu einem Gewinner. Nun, entweder glaube ich das oder nicht. Entweder glaube ich mit dem Geist oder nur mit dem Verstand. Und meine Frucht wird zeigen, welcher von beiden der Ursprung ist. Die Frucht wird es zeigen. Ist dir klar, wie lebensverändernd so ein einfaches Prinzip sein kann, wenn du es einfach auslebst? In den Anfangsjahren, als ich gerade anfing, in etwas Wahrheit zu wandeln, ging ich nicht mit tiefen Geheimnissen um. Ich fand lediglich eine schlichte, einfache Wahrheit im Wort Gottes und glaubte sie von Herzen. Wenn du es einmal getan hast, kannst du es zu jeder Zeit auf jedem Gebiet. Du musstest das tun, um gerettet zu werden. Du musstest in deinem Herzen glauben, mit deinem Mund bekennen, bevor du gerettet warst. Wenn du es seitdem nie mehr getan hast, dann geh daran zurück. Geh dahin zurück und versuche, dich daran zu erinnern, wie du es getan hast. Glaube einfach in deinem Herzen. Es war nichts Kompliziertes. Ich muss es nicht verstehen. Er hat es gesagt und ich glaube es. Wir versuchen zuerst zu verstehen, obwohl er gesagt hat, ohne Vertrauen sei es unmöglich, ihm zu gefallen. Warum meinst du eigentlich, er würde es dich mit deinem Verstand begreifen lassen? Du kannst ihm ohne Glauben nicht gefallen. Glaube ist, Gott zu vertrauen, dass er vertrauenswürdig ist, zu tun, was er sagt. Er wird es niemals auf eine andere Art und Weise tun. Du musst ihm einfach vertrauen. Dann kommt der Beweis und danach die volle Frucht, die Bestätigung des Glaubens ist. Und da haben wir eigentlich, wir haben alle so eine Primärerfahrung vom Glauben gemacht, bei unserer Bekehrung. Die erste starke Glaubenserfahrung, die wir gemacht haben, wie wir mit Glauben, rettenden Glauben, biblischen Glauben in Berührung gekommen sind, war bei unserer Bekehrung. Was ist da passiert? Jesus ist ja für alle Menschen bereits gestorben. Das heißt, er hat die Errettung für dich und für jeden Menschen. In der unsichtbaren Welt liegt sie schon parat. Im unsichtbaren Bereich sozusagen liegt diese Errettung parat. In der unsichtbaren Welt, wenn du hingehen sollst und ein Missionswerk gründen sollst oder was auch immer, liegt das schon parat. In der unsichtbaren Welt, wenn du christliches Fernsehen aufbauen sollst, liegt diese Sache vollständig bereitet, schon parat. Und jetzt aber kommt das, warum es viele eben nicht nehmen. Es kommt nicht zu diesem Brückenschlag in diesen Geistbereich, in dem es schon darauf wartet. die allerherrlichsten Verheißungen von Gott für dein Leben, die Pläne und Berufungen Gottes für dein Leben, die warten nur darauf. Da biegen sich die Balken von dem Tisch, so reich ist er gefüllt. Da biegt sich der Tisch, der quillt über, der reich gedeckte Tisch mit Segnungen, mit Frucht, die vorbereiteten Werke, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Mit Trages, das vergammelt da auf diesem Tisch. Und wir schimpfen vielleicht mit Gott, wo bist du und warum schaust du zu? Und er sagt, greif zu. Aber nur im Glauben geht's. Nicht mit deinem Denken. Nicht mit deinen Methoden geht's. Es ist da. Vollständig da im Geistbereich. Unsichtbar direkt vor deinen Augen. Und nicht wie beim Tantalus, der nicht hinkommen ist mit seinen Qualen, der nicht gerade ist diese super Schlaraffenfrucht vor seinem Mund gegangen wie die Karotte vom Esel und er kam nie hin. Das ist nicht so bei unserem Herrn, liebe Freunde. Wenn ihr denkt, der Herr ist so ein Sadist, der lässt irgendwo die Verheißungen baumeln vor deinen Augen und du lächst so 10 Jahre nach und sagst, ich kommst nie hin. Ja, Tantalus-Qualen. Nein, so ist er ja nicht. Er sagt, im Glauben liegt es da. Und im Glauben brauchst du es nur zu nehmen. Ich bin kein Sadist, der dich irgendwo mit Fata Morganas und Illusionen und Fiktionen quält und sagt, hä, kommst nicht ran. Es ist für dich. Es wartet nur darauf, dass du es ergreifst. Aber es wird nicht wirksam, wenn du es nicht persönlich nimmst im Glauben. Das gilt für eine Bekehrung. Darum werden viele Leute in die Hölle kommen, obwohl ihre Rettung schon bereitet ist. Sie bräuchten es bloß noch nehmen. Es ist eigentlich 99,999% alles bereit, es ist eigentlich 100% bereit. Aber sie können es nicht rüberholen. Herr, alles bereit, kommt, es ist alles bereit, sagt der Herr zu den Gästen. Die sagten, ich habe das zu tun, jenes zu tun. Was hast du beim Gläubigwerden gemacht? Du hast dich im Glauben einfach ausgestreckt nach diesem kostbaren Evangelium, nach dieser Botschaft. Du hast eingegriffen in diesen Geistbereich. Du hast begonnen. Es hat begonnen, nachdem du reingegriffen hast in dieses Heil, hat es begonnen, wirklich zu werden. Du hast gemerkt, du greifst irgendwie mit verbundenen Augen oder irgendwo greifst in so einen Vorhang rein und du weißt noch nicht, was dir erwartet. Auf einmal irgendwo, zack, hey, das schaut aus wie ein Bündel Banknoten. Wow, das ist ein dicker Bündel Banknoten. Das ist nicht mehr gesagt, da sind 10.000 Euro drin. Und du, zack, greifst da und denkst, 10.000 Euro, hey, das fühlt sich wie echt an. Hey, das ist echt. Und du ziehst es her und es ist echt. Die Verheißung ist wahr, es sind 10.000 Euro und Leute, es ist mehr als 10.000 Euro. Und du musst hier den Vorhang greifen. Und der Herr will, dass du reingreifst. Und es fängt an, wirklich zu werden. Es fängt an zu fließen in deinem Leben. Plötzlich vergewissert sich das, die ganze Wahrheit. Und du merkst, wow, Jesus ist wirklich Herr. Wow, Jesus hat mir wirklich die Sünden vergeben. Das ist nicht bloß eine gute Botschaft, die mir da einflüstert und aufschweizt. Und ich sage dir, umso mehr du überzeugt bist von diesen Dingen, umso mehr deinem Geist genährt bist vom Wort Gottes und empfängst und empfängst und empfängst, umso leichter greifst du da rein. Umso unwirklicher das ist, umso surrealer das ist, umso fragwürdiger und zweifelhafter das ist, dass du reingreifst, und du greifst so ein bisschen eine und bist, du musst am Vorhang ein bisschen den Luftzug hin und her spüren, wo du einen Vorhang hin und her schiebst. Aber du greifst nicht tief genug rein, um das zu nehmen, was in dem Vorhang liegt. Viele Christen hören leider auf, nach dem Gläubigwerden diese Dinge für sich zu ergreifen. Und es liegen tonnenschwer Schätze über Schätze für uns bereit. Jede Menge. Wenn du sagst im Wort, wenn du das Wort liest, das ist für mich. Und du nimmst es im Glauben, wirklich im Glauben. Nicht mit dem Kopf und Gedankenüberlistung, sondern wirklich im Glauben. Und weißt was? Du weißt vielleicht in dem Augenblick noch gar nicht. Du nimmst es und du nimmst es. Einmal merkst du, zack, der Groschen ist gefallen. Oder du merkst es gar nicht und plötzlich ein anderer sagt, hey, wie bist denn du drauf? Und ein anderer stellt fest, dass du anders geworden bist. Du hast es gar nicht gemerkt. Du hast nur gepflegt wie ein Kind, immer mehr. Du hast dich ernährt vom Wort, von der Wahrheit des Wortes. Und übernatürlich ist dein Herz anderes geworden. Übernatürlich ist der Stolz verschwunden aus dem Leben. Ist die Menschenfurcht verschwunden aus dem Leben. Einfach im Anschein seines Bildes sind wir verwandelt worden. Ganz als Nebenwirkung, ganz nebenbei, ohne Krampf und ohne Quälerei und Askese und sonst was. Petrus lehrt in 2. Petrus 1, 3 bis 4, dass wir durch das Ergreifen der geistlichen Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Er hat uns alles, was wir brauchen, da steht so wunderbar, ich lese euch mal vor. Das ist so ein herrlicher Vers, den habe ich also so oft überlesen, das muss ich echt sagen. Dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben unserer Gottseligkeit geschenkt hat. durch die Erkenntnis dessen, deswegen ist es dieses umfassende Erkennen, nicht im Kopf erkennen, sondern ganzheitlich erkennen. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen, nicht irgendwelche mittelgroßen oder großen, nicht nur die großen Verheißungen, die größten Verheißungen hat er uns geschenkt, damit ihr durch sie, durch diese Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Das heißt, wir sind nicht einfach automatisch Teilhaber der göttlichen Natur. Wir werden durch diese Verheißungen, wisst ihr, was der springende Punkt bei Verheißungen ist? Du kannst sie verpassen. Und du kannst sie aber auch gewinnen. Jede Verheißung, die du glauben kannst, gehört dir. Nur die Verheißung, die du glauben kannst und die du glaubst, gehört dir. Das ist der Punkt der Verheißung. Verheißung ist eine doppelschneidige Geschichte. Die meisten verpassen die Verheißungen. Das ist das Tragische. Die meisten Christen verpassen. Denen rinnt die Verheißung durch die Finger. Und das ist das Schreckliche dran. Sie leben, obwohl sie Königskind sind, wie Bettler. Sie haben all diese Bekenntnisse. Sie können es rauf und runter sagen. Sie kennen die Bibel besser als viele von uns. Aber das nützt uns nichts. Wenn wir uns die Verheißungen angeeignet haben, nicht mit dem Kopf. Natürlich stimmen wir ihnen zu, wir werden sie nicht in Frage stellen zum Denken. Aber wir flehen Gott an, dass die Verheißung aus seiner Gnade heraus mit dem Herzen nehmen können. Eine nach der anderen. Tag für Tag für Tag. Und darum ist diese Zeit, der stille Zeit, unverzichtbar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Dummheiten gemacht. Ich habe manchmal die stille Zeit unterschätzt. Ich habe mich beschäftigt, ich habe ein christliches Buch gelesen und ich habe gedacht, nein, ich beschäftige mich auch mit dem Herrn. Ich hab Predigt vorbereitet, habe gedacht, ich habe stille Zeit. Aber wisst ihr, was ich nicht gemacht habe? Ich habe nicht gegessen in der stillen Zeit. Ich habe nicht meinen Geist genährt. Ich habe nicht Verheißungen, indem ich mich ihm aussetzte, Verheißungen geschnappt und Verheißungen empfangen. Ich habe nicht empfangen. Ich bin mit dem Wort Gottes umgegangen, aber ich habe nicht empfangen. Ich habe auch mal Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre lang nicht oder zu wenig empfangen. Und darum ist mein innerer Mensch nicht vollmächtig, als er sein könnte, nach 17 Jahren Christsein. Aber Gott sei Dank ändert sich das. Das ändert sich. Und ich muss sagen, es vergeht kein Tag, seit ich es erkannt habe, vergeht kein Tag, wenn ihr vom Schlafen geht, noch 3, 4, 5 Bibelverse nehme und die esse. Und die schnapp und die empfange. Und ich gehe anders mit dem Wort Gottes heute um. Ich merke, da fließt der Geist. Ich merke, ich bin angeschlossen an die Kraftquelle. Warum? Weil ich vom Herzen jetzt empfange. Ich kenne die Bibel. Ich habe 6,5 Jahre Theologie studiert. Ich kenne die Bibel. Aber darum geht es nicht. Ich muss mehr Offenbarung empfangen. Und die können wir nur, wenn wir Tag für Tag, wie wir normal essen, auch im Geist empfangen. Verheißung nehmen. Verheißungen, es sind tausende von Verheißungen drin. Und manche können man nicht mal nehmen in 5 Minuten. Aber vielleicht geht es tiefer. Heute ist so tief gerutscht und morgen, wenn ich weiter empfange, rutscht es so tief. Und in 2 Monaten rutscht es, auf einmal fällt der Groschen. Es ist so, es ist geheimnisvoll. Aber es ist mir auch wurscht, ich muss nicht mal verstehen. Ich bin Tag für Tag vor Gott, in Liebesbeziehung mit ihm, ich bin vor ihm und ich empfange. Und das wird mir nichts davon abhalten. Das ist das Wichtigste am ganzen Tag. Das ist mir wichtiger als alles sonst am Dienst, weil ich weiß, ich kann euch nichts geben, ich kann euch nicht dienen, ich kann dem Herrn nicht dienen, wenn ich nicht Teilhaber seines Wesens, seiner Natur geworden bin. Das Evangelium muss wieder so verkündigt werden, wie es der Herr Jesus verkündigt hat. Nicht vom Inhalt her. Vom Inhalt haben wir schon das rechte Evangelium. Keine Frage. Sondern in dieser geistgeschwängerten, geistgedrängten Energiekraft, Kraftwirkung. Dass Leute, wenn sie es hören, das Herz brennt und sie können sich nicht erklären, es brennt wie Feuer. Nicht, weil du das Richtige nur sagst. Es muss durchdrungen sein, es muss diesen Unterbau haben des Wesens Gottes. Sozusagen das Wesen Gottes muss mitreisen mit dem Schall der Verkündigung. Es muss mitreisen mit den Gedanken, die über dein Gehirn verdaut werden. Dieser Unterbau des Wesens Gottes muss miterteilt werden. Ja? Das ist mehr noch als Salbung, das ist mehr als irgendwie. Das ist wirklich das Wesen Gottes, was Raum nimmt. In mir als Verkündiger, in euch als Zuhörer. Wenn ihr das Evangelium mit jemandem teilt, dass ihr Gott teilt, was haben wir zu geben? Wenn ich mich selber gebe, was habe ich zu geben? Ich habe euch nichts zu geben, wenn ich mich selber euch gebe. Ich mag hier und da nicht ein netter Mensch, aber ein komischer Mensch sein. Ich mag euch hier mal was Gutes geben und hier was Schlechtes. Aber das ist irrelevant, das nützt nichts. Ich mache mich ein paar gute Gedanken geben, aber es nützt nichts, es wird euer Leben nicht verändern. Aber das Wesen Gottes, wenn es mich durchdringt, wenn es euch durchdringt, dann wird es ein übernatürliches Werk tun an uns. Wir brauchen mehr Tiefe an Offenbarung vom Herrn. Und das geht nicht über Nacht. Das ist das. In Markus 1, Vers 15, von diesem Tag an begann der Herr Jesus aufzutreten und er verkündigte, kehrt um, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Man könnte auch so übersetzen, triff jetzt deine Wahl, denn ich bringe jetzt die Königsherrschaft Gottes zu dir. Triff jetzt deine Wahl, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Kairos, die angenehme Zeit. Jetzt kann alles anders werden. Und Jesus sagte, ich will überhaupt nicht mich selbst ausleben. Das ist nicht mein Lebensziel, das interessiert mich gar nicht. Eigen Leib hast du mir gegeben, ich komme, um deinen Willen zu tun, Vater. Wir haben darüber gehört in den letzten Botschaften. Gottes Wille durch unseren Leib. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Gott möchte in dir wohnen. Er möchte mit seiner manifesten Gegenwart in dir wohnen. Und die kommt nicht durch Kopferkenntnis. Sie kommt nur, diese Herrlichkeit, die in der Stiftshütte war, wo die Menschen nicht reingehen konnten. Weil die Herrlichkeit, ich möchte mal einen besseren Ausdruck sagen, Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes ist eine atmosphärische Verdichtung, von die so rein ist, die so kraftvoll ist, die so hell ist, dass alles, was mit ihr in Berührung kommt, verzehrt wird. In dem Buch, die Gott nachjagen, ist die Rede davon. Ja? Und ich glaube, sie kommt nur auf diesen Weg, dass Gott eine tiefere Landebahn, eine Landebahn in unserem Charakter, in unserem Herzen findet, durch Offenbarung. Sie kann, umso mehr ich darüber nachdenke, sie kann und Erkenntnis kriege, sie kann nur auf diesem Weg kommen. Sie kann nicht über einen Abkürzer kommen, sie kann nicht kommen irgendwie anders, über keine Abkürzer oder schnellen menschlichen Methoden. Die Tiefe deiner Offenbarung darüber, wer es ist, der in dir wohnt, wer du bist in ihm, bestimmt, wie du drauf bist. Die Tiefe deiner Offenbarung darüber, wer es ist, der in dir wohnt, und wer du bist in ihm, die bestimmt, wie du drauf bist. Und es ist kein anderer, kein geringerer, als der auferstandene Herr, der in dir wohnt. Nicht nur der Erlöser, nicht nur der Retter, sondern der Herr. Und wichtig ist, dass du das nicht weißt. Denn wissen tun wir das. Sondern dass wir das auch in Offenbarung empfangen haben. Dass der auferstandene Christus in dir wohnt. Und Paulus hat fortwährend dieses Glauben praktiziert. Er sagt, nicht, dass ich schon ergriffen hätte, ich strecke mich aber aus, Philipper Kapitel 3. Ihn möchte ich erkennen. Man denkt, Paulus, hast du nicht geschnallt? Hast du nicht kapiert? Wenn einer mehr Erkenntnis hat, wie wir, war was wohl Paulus? Und er schreibt, nicht im ersten Tag seines Dienstes, nach vielen Jahren seines Dienstes, im Philipperbrief im Kerker, schreibt er, ihn möchte ich erkennen. Und wie heißt es dann genau weiter? Ich möchte nicht irgendwie zu Freies bringen. Ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Er sagt, ihn möchte ich erkennen, die Kraft seiner Auferstehung. Da ist Kraft dahinter, Paulus erkannt. Aber ich habe es nicht. Ich muss es mir aneignen. Durch Gnade. Ich kann es mir nicht nehmen. Ich kann mich dem nur aussetzen. Die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgeschaltet werde. Jesus zieht mich übernatürlich in diese Wirklichkeit eines Todes rein. Nicht, dass ich mir das Leben nehme. Nein, dass irgendwie durch übernatürliche Offenbarung das Wesen des gestorbenen und auferstandenen Christus in mir Gestalt gewinnt. In mir greift, in mir Wurzeln schlägt. Darum geht's. Du wirst auch in dich in das hineinentwickeln, was du glaubst. Und zwar, was du wirklich tief von Herzen glaubst. Nicht, was du sagst, dass du glaubst, sondern was du wirklich anbetest. Und wir wissen, auch anbeten heißt nicht, dass wir die Hände falten. Anbeten heißt nicht, dass wir Lobpreislieder singen. Die ganze Welt betet was an. Und die Leute beten das an. Du betest immer das an, was dir am wichtigsten ist im Leben. Womit du eine ganze Zeit verbringst. Und ich sage nicht, dass wir die Kinder vernachlässigen sollten oder sonst was. Aber auch die Kinder, wenn wir den Kindern dienen und im Herzen beim Herrn sind, auch das will der Herr. Dass wir, was wir immer wir tun, in Worten und Werken, auch mit dem Herrn verbunden sind. Da zeigt sich, was wir anbeten. Wir können auch die Kinder anbeten. Wir können den Herrn anbeten. Was uns wichtig ist, worüber wir reden, wovon das Herz voll ist. Das, was du so anbetest, das wird sich unaufhaltsam in dir manifestieren. Du wirst früher oder später das, was du so anbetest, es wird sich auf dein Leben prägen. Und es ist so entscheidend, dass wir, ich komme jetzt zum Schluss, dass wir uns klar werden, was wir wollen. Ich glaube, die meisten von uns sind keine ganz Neulinge im Glauben. Sie haben schon ein paar Jahre im Buckel in der Nachfolge. Und ihr wisst, wie man es machen kann. Gut gemeint und aufrichtig. Wir wollen, ich kenne euch, ihr wollt dem Herrn aufrichtig nachfolgen und ihm dienen. Genauso wie ich. Aber wir haben manche Wege beschritten schon, die uns nicht wirklich ans Ziel geführt haben. Die Frage ist, warum nicht? Und ich möchte euch heute fragen, könnt ihr es nicht an dem liegen, wovon ich heute gesprochen habe? Dass wir gedacht hätten, wir hätten es. Aber wir haben es nicht. Aber das ist nicht schlimm. Wenn ich euch heute enttäuschen muss, dann seid ihr heute eine Täuschung los. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich muss sagen, auch was er schreibt, es ist schwer einzusehen, dass vieles, von dem ich dachte, ich glaube es und ich hätte es, dass ich es noch lange nicht habe. Aber ich habe euch heute versucht, einen Weg aufzuzeigen, wie wir dahin kommen können, dass wir es wirklich glauben, wie die Schrift sagt. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, liebevoller zu sein, dass wir uns anstrengen, freundlicher zu sein, all das, darum geht es gar nicht. Das ist eben das große Missverständnis, das gesetzliche Missverständnis, die ganze Plackerei und Werkerei, mit dem wir versuchen, irgendwo bessere Christen zu sein. Nein, da zäumen wir das Pferd absolut verkehrt auf. Indem wir in der rechten Weise uns ihm aussetzen und zuallererst sucht er Menschen, die ihn anbeten in Geist und Wahrheit, die sich ihm hinschenken, die sich ihm ausliefern, hingeben, die einfach so von ihm empfangen. Wenn man Menschen verliebt ist und den mag, dann mag man den Menschen in sich aufnehmen. Dann mag man den Geruch dieses Menschen in sich aufnehmen. Dann mag man die Art, dann mag man den Blick in sich aufnehmen. Und so geht es dem Herrn auch. Du nimmst den Herrn auf. Du nimmst den Herrn auf. Du nimmst den Samen des Herrn in dir auf. Das Wort Gottes. Und der Same, wenn er auf die Befruchtung fällt, auf den fruchtbaren Herzensboden, ich verspreche es dir, du wirst 30, 60 und 100-fältig Frucht bringen. Und das sage ich dann nicht, weil ich sage, sondern weil es das Wort verspricht. Wer aber auf den dann machen wir den Blick in sich aufnehmen. Und so geht es dem Herrn auch. Du nimmst den Herrn auf. Du nimmst den Herrn auf, du nimmst den Samen des Herrn in dir auf, das Wort Gottes. Und der Same, wenn er auf die Befruchtung fällt, auf den fruchtbaren Herzensboden, ich verspreche es dir, du wirst 30, 60 und 100-fältig Frucht bringen. Und das sage ich dann nicht, weil ich sage, sondern weil es das Wort Gottes verspricht. Wer das Wort Gottes hört und es bewahrt in einem guten und feinen Herzen, ja. Wenn diesen guten, fruchtbaren Herzensboden das Wort Gottes nimmt und empfängt, da kann es nicht mehr verhindern. Ja, wie in diesem gleichen der selbstwachsenden Saat. Du kannst es nicht mehr verhindern. Die Saat wächst auf. Die Frucht kommt hervor in deinem Leben. Und Vater, ich bete, dass du jetzt das Wort versiegelst und dass du uns wirklich hilfst, Herr, so mit dir unterwegs zu sein. Dass wir von dir empfangen, dass übernatürlich du uns Offenbarung zuteilst. Nicht nach Fleisch und Blut, durch Fleisch und Blut, sondern durch deinen Geist. Sich in Geist und Wahrheit anbeten. Vater, ich bitte dich um Vergebung, wo vieles von meiner Gottesverehrung gut gemeint war, dennoch so verkehrt, dennoch so kurz gegriffen. Vieles, wo ich dachte, ich werde gläubig, habe ich Richtigkeiten gedacht, aber nicht geglaubt. Nicht von ganzem Herzen vertraut. Und Vater, ich weiß, dass selbst der Glaube von dir kommt. Das wollen wir es vollbringen. Aber wie kann ich es empfangen, wenn ich nicht meine Hände öffne? Und ich möchte es machen. Jetzt und jeden Tag meines Lebens. Ich möchte dich selbst empfangen. Und zu eigentlich keinem anderen Zweck. Alles andere, Vater, will ich dir überlassen. Alle Frucht, alle Wirkungen, alles, wie mein Leben weitergeht, will ich dir überlassen. Ich möchte einfach dich haben. Wer einen Sohn hat, hat das Leben. ich möchte dich haben, viel, viel mehr. Im Glauben, einem offenen, empfänglichen Herzen. Ich flehe dich an, dass du es meinen Geschwistern auch schenkst. Dass du dich erbarmst über uns, Herr. Ja.